Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit Hans-Jürgen Urban, Vorstandsmitglied der IG Metall.
Carsten, das hatten wir auch noch nicht gehabt. Ein Gewerkschaftsführer, der mit uns über die Transformation nicht nur der Arbeitswelt, sondern auch der Wirtschaft redet. Was glaubst du, was wird uns erwarten heute?
Ich glaube, es wird uns eine sehr spannende Diskussion erwarten, weil der aktuelle Zustand der Welt oder auch gerade in Deutschland durch die Krisen, ich glaube, den Job, den er da gerade macht, das ist kein einfacher.
Und Hans-Jürgen Urban ist ja ein langjähriges Vorstandsmitglied der IG Metall und gleichzeitig auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Salzgitter. Also das heißt, der ist auch noch als Aufsichtsrat mitverantwortlich, dass sich die Stahlindustrie transformiert. Eine wahnsinnige Aufgabe, glaube ich.
Ja, zeigt, dass er auf jeden Fall versteht, worum es geht und Dinge von beiden Seiten betrachtet. Ich bin sehr gespannt. Auf geht's mit Hans-Jürgen Urban.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit. Heute mit Hans-Jürgen Urban. Lieber Hans-Jürgen, die Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, insbesondere in der Metallindustrie, das ist der rote Faden in deinem Leben. Denn seit annähernd 40 Jahren bist du Mitglied der IG Metall und seit 2007 deren geschäftsführendes Vorstandsmitglied und zuständig für Sozialpolitik, Arbeitsgestaltung und Qualifizierungspolitik. Für die Arbeitnehmerseite sitzt du im Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit und bist stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Salzgitter AG. Du trittst für eine gewerkschaftspolitische Autonomie und parteipolitische Unabhängigkeit der Gewerkschaften ein. In der aktuellen Phase des Kapitalismus siehst du ihre Rolle als die eines konstruktiven Vetospielers, als jemanden, der seine Vetomacht nutzt, um problemverschärfende Modernisierungsstrategien zu verhindern und gleichzeitig eigene, konstruktive Beiträge zur solidarischen Weiterentwicklung von Arbeit, Politik und Gesellschaft macht. Du bist Privatdozent für Soziologie an der Uni Jena und dort Fellow am Forschungskolleg Postwachstumsgesellschaften sowie Mitherausgeber der Blätter für deutsche und internationale Politik. Politisch gesehen bezeichnest du dich als Linken, hast den Begriff einer Mosaiklinken geprägt, um einen wichtigen Impuls für die Kapitalismus- und gesellschaftskritische Strategiediskussion zu liefern, für eine demokratische, soziale und nachhaltige Gesellschaft. Hans-Jürgen, schön, dass du heute unser Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gewerkschaften, Wirtschaftsveränderung, Transformation. Wir sind gerade wieder so umgeben von auch vielen Streiks. Ist das noch wirklich die Situation gerade, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinteressen sich noch lautstärker Gehör verschaffen müssen? Sind wir in so einer Umbruchssituation, wo das ganz wichtig ist?
Ja, ich denke, das scheint der Fall zu sein. Und das hat sehr, sehr unterschiedliche Ursachen bei den Kolleginnen und Kollegen der Verdi, die sich ja gegenwärtig in vielen Branchen im Streik befinden, ist es vor allen Dingen der Versuch, angesichts der hohen Inflationsraten und angesichts der in vielen Bereichen skandalös niedrigen Entlohnung zu verhindern, dass man verteilungspolitisch völlig unter die Räder gerät. Und deswegen begleiten auch wir als Metallerinnen und Metaller diese Streiks mit großer Sympathie und in vielen Regionen auch mit Unterstützung. Und es zeigt sich eben, dass wenn es von Seiten der abhängigen Arbeit keine kollektive Gegenwehr gibt, die Mechanismen von Marktverteilung, von Einkommen, Vermögen und Lebenschancen nicht fair ausfallen, sondern dass es immer wieder harter Verteilungskämpfe bedarf, um ein Minimum an Verteilungsgerechtigkeit herzustellen. Und das sehen wir gegenwärtig wieder.
Hast du ein Gefühl, dass das sich verschärft in der Auseinandersetzung mit Arbeitgebern und mit Unternehmen? Oder könnte man nicht auch mal annehmen, dass über die Jahrzehnte hin es so einen gewissen Konsens gibt, was Lohngerechtigkeit anbelangt?
Ja, da kann man jetzt in zweifacher Hinsicht antworten. Eine eher zeitdiagnostische Antwort und eine etwas längerfristig zurückblickende, historisch-soziologisch informierte Antwort. Ich beginne mal mit der ersten. Also wir haben sicherlich durch die aktuellen Krisen, die wir gegenwärtig erleben und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Probleme, die Stichworte sind bekannt, Corona-Krise, die Probleme des Ukraine-Kriegs, zerrissene Lieferketten und andere konkreten Probleme, eine zugespitzte wirtschaftliche, aber eben auch soziale Situation. Das heißt, viele Menschen, die niedrige oder mittlere Einkommen haben, sind mit Kostensteigerungen konfrontiert, die massive Einschränkungen ihres Lebensstandards hervorrufen. Und gleichzeitig wissen wir, es gibt jetzt aktuelle Studien, die das wieder belegen, dass überhaupt nicht alle Branchen der Wirtschaft darunter zu leiden haben, sondern dass es neben den KrisenverliererInnen auch KrisengewinnerInnen gibt. Und das spiegelt sich auch im Empfinden und im Bewusstsein der Menschen nieder. Und das ist sicherlich auch eine Antriebsquelle für die gegenwärtigen Verteidigungskonflikte. Wenn man es etwas längerfristig sieht, dann kann man, glaube ich, sagen, dass wir ja in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften in Deutschland allzumal eine Phase in den 60er, 70er bis in die 80er hineinreichend hatten, in der sozusagen der Kapitalismus in einem Maß verteilungsgerecht gestaltet werden konnte, die historisch eigentlich einmalig gewesen ist. Es gab den sogenannten Wohlfahrtsstaatskapitalismus, es gab staatliche Interventionen in die Märkte, es gab starke Gewerkschaften, die über verbindliche Tarifverträge dafür sorgen konnten, dass Produktivitätsgewinne auch zugunsten der Beschäftigten verteilt werden konnten. Es gab also das, was man die wohlfahrtsstaatliche Entwicklungsphase des deutschen Kapitalismus nennen konnte. Und diese Phase ist bekanntlich, seit die Soziologen und Ökonomen streiten, etwa Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre vorbei. Seitdem begann die Phase des globalen Finanzmarktkapitalismus und diese Phase ging einher mit der Infragestellung aller Verteilungskompromisse. Und ich denke, man kann auch empirisch gut zeigen, dass seit dieser Zeit es auch zu einer Zunahme von Verteilungskonflikten, von Land zu Land verschieden, auch von Streiks gekommen ist. Und man sieht, dass die allgemeine Atmosphäre der Gesellschaften eben nicht mehr Verteilungsgerechtigkeit zum Ziel hat, sondern dass die allgemeine Atmosphäre der Gesellschaft stark an dem geprägt ist, was wir den neoliberalen Geist nennen, also die Auflösung kollektiver, solidarischer Sozialbeziehungen. Jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Die Selbstinszenierung von Individuen als Voraussetzung dafür, in der Gesellschaft erfolgreich sein zu können. Und dieser paradigmatische Wechsel, der sich etwa in Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts ergeben hat, hat eine Phase verschärfter Verteilungskonflikte eingeleitet. Das hat sich sicherlich zyklisch entwickelt. Das ist von Jahrzehnt zu Jahrzehnt unterschiedlich gewesen. Aber in dieser Phase befinden wir uns. Und es scheint so zu sein, dass wir nicht zurückkehren werden, aus vielen Gründen, in den Wohlfahrtsstaatskapitalismus. Dafür gibt es gute, aber es gibt auch weniger gute Gründe. Sondern es scheint so zu sein, dass die Verteilungskonflikte sich nicht nur verstärken, sondern auch erweitern und auf andere Felder des gesellschaftlichen Lebens ausstrahlen.
Heißt das, dass sich das Ganze zuspitzt? Also dass wir auch im Prinzip ausgelöst durch die Krisen, die du genannt hast, wie Ukraine, Corona und so weiter, auch in dieser Situation in eine Verteilungskampfkrise oder in eine Verteilungsverhandlungskrise gelangen, die vielleicht eine neue Phase einleitet? Also sind wir in einer Übergangssituation in eine neue Phase?
Oder sind wir schon mit dem Internetzeitalter in einer Phase schon angelangt, in der das ein Fakt ist?
Also ich bin der Auffassung, dass die Verteilungskonflikte und Kämpfe, die wir gegenwärtig erleben, nicht die Ursache der Krise sind, sondern sie sind Reaktionen auf die krisenhaften Entwicklungen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig festzuhalten, weil in der öffentlichen Debatte ja auch immer der Versuch zu beobachten ist, dann sozusagen denjenigen, die sich gegen verteilungspolitische Fehlentwicklungen zur Wehr zu setzen, die Schuld für krisenhafte Entwicklungen in die Schuhe zu schieben. Und da wird Ursache-Wirkung gerne vertauscht. Ich glaube, gegenwärtig befinden wir uns in einer historischen Ausnahmesituation, die es so wahrscheinlich noch nicht gegeben hat. Diese Spezifik dieser Situation besteht meiner Auffassung nach darin, dass wir die Kollision von zwei Dynamiken haben. Wir haben zum einen die säkularen Umbruchprozesse, die wir alle kennen. Die Stichworte sind bekannt: Digitalisierung, Globalisierung, mit zunehmender Brisanz das Thema der Dekarbonisierung, also der Vermeidung von CO2-Ausstoß auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite erleben wir eine Kette von externen Schocks. Ukraine-Krise, Corona-Krise und verschiedene andere. Und aus dieser Kollision von säkularen Umbrüchen und externen Schocks ergibt sich eine Situation, die wir so nicht kennen. Und auch wenn man in die Geschichte weit zurückblickt, und ich neige nicht zu historisch pathetischen Übertreibungen, ist das, wenn überhaupt, äußerst selten. Und man muss jetzt, meiner Auffassung nach, wenn man sich analytisch dieser Phase nähert, zwei Dinge unterscheiden. Was sind jetzt die spezifischen Probleme, die sich aus dieser zugespitzten Kollision ergeben, die auch wieder verschwinden werden? Also was wird verschwunden sein, wenn die Corona-Krise endgültig überwunden ist? Was wird verschwunden sein, wenn dieser vermaledeite Angriffskrieg von Putin und seiner Entourage auf die Ukraine dann hoffentlich auch irgendwann bald zu Ende sein wird? Was wird dann an neuer Normalität zurückkehren? Was wird aber nicht verschwunden sein? Was wird nach wie vor strukturelle Umbruchprozesse hervorbringen, mit denen man sich auseinandersetzen muss? Und diese Unterscheidung, die ist gar nicht so einfach zu treffen, aber das Kernproblem, das auf jeden Fall erhalten bleiben wird und vermutlich mit noch stärkerer Brisanz, das wird die Notwendigkeit sein müssen, die Art, wie wir produzieren, wie wir verteilen, wie wir konsumieren, mit den Nachhaltigkeitsbedürfnissen der Natur und einer guten Gesellschaft in Übereinstimmung zu bringen. Das wird bleiben. Das ist die Jahrhundertaufgabe, vor der wir stehen. Und das wird sich auch nicht verändert haben. Im Gegenteil, das wird wahrscheinlich an Brisanz gewinnen, auch wenn der Nebel der Corona- und der Ukraine-Krise sich verzogen haben wird.
Aber siehst du in diesem Internetzeitalter nochmal eine besondere Verschärfung dieser Ungerechtigkeitsthemen? Also wir sehen ja heute ja schon in der Wirtschaft eine Konzentration von Strukturen, die über Plattformen dargestellt und ausgeprägt werden. Wir reden ja davon, the winner takes it all. Es gibt immer nur noch einen, maximal zwei, die in irgendeiner Nische, in irgendeinem Produktbereich dann führend sind. Wir sehen eine wahnsinnige, damit auch einhergehende Akkumulation von Vermögen auf immer weniger Menschen. Also ist da auch nochmal in dieser Phase der letzten 30 Jahre durch die Digitalisierung, durch das Internetzeitalter und durch die Veränderung von Wirtschaftsstrukturen, kam es da zu einer Verschärfung deiner Meinung nach, was solche Verteilungs- und Gerechtigkeitsthemen anbelangt?
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Die Digitalisierung wird auch ein solcher Prozess sein, der nicht verschwinden wird, sondern der an Dynamik gewinnen wird, wenn auch die externen Schocks zu Ende sein werden. Und er wird vor allen Dingen die Bedingungen, unter denen wir zum Beispiel das Ökologiethema anpacken müssen, grundlegend verändern. Also die digitale Revolution verändert vor allen Dingen die Art und Weise, wie gesellschaftlich kommuniziert wird, grundlegend. Insgesamt ist meine Vermutung, dass es sich auch bei diesem Technologieschub so verhalten wird wie bei vorherigen auch. Diese Technologieschübe haben von sich aus zwei widerstreitende Logiken in sich. Sie haben die Logik, das Leben der Menschen verbessern zu können, aber sie haben eben auch die Logik in sich, soziale und ökonomische und andere Probleme verschärfen zu können. Und unter den Bedingungen kapitalistischer Ökonomie und der Dominanz von profitorientiertem Wirtschaften ist die Chance größer, dass diese negative Dynamik sich durchsetzt, und die positive wird sich nur durchsetzen, wenn erneut gesellschaftliche, ökonomische Kraft mobilisiert werden kann, um dem zum Durchbruch zu verhelfen. Machen wir es etwas konkreter. Was wir gegenwärtig erleben, ist, dass die Entstehung einer ganz neuen Ökonomie, der Internetökonomie im eigentlichen Sinne, die gesamten Konzentrations- und Verteilungsprobleme, die dem Kapitalismus inhärent sind, nochmal auf eine neue Stufe erhoben hat. Wir sehen ja die Konzentration von Einkommen und Vermögen in einer geradezu obszönen Art und Weise auf der einen Seite. Und wir sehen auf der anderen Seite auch einen großen Teil von Menschen, die aus der relativ geschützten Normalarbeit der fordistischen, wohlfahrtsstaatlichen Periode abgedrängt werden in prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Und wir sehen Sektoren, die neu entstehen, die ebenfalls prekäre Beschäftigungsverhältnisse sind. Wir haben ja eine ganze Ökonomie von prekärer Beschäftigung, die durch die Digitalisierung vorangetrieben wird. Das sind die Lieferdienste, das sind die Menschen, die die E-Roller einsammeln müssen und aufladen müssen, die dann durch ganz neue Kommunikationsnetze in Gang gesetzt werden. Aber es gibt auch die Menschen, die die Hardware, die gebraucht wird, um die digitale Kommunikation zu organisieren, irgendwann wieder entsorgen müssen. Es gibt diejenigen, die über Clickworker zu Hause die digitalen Maschinen in Anführungszeichen füttern müssen. Also die Vorstellung, dass technologische Schübe für alle zu einer Anhebung des Qualifikationsniveaus und der Anforderungen in der Arbeit führen, hat noch nie zugetroffen.
Aber das ist doch die Erzählung der Arbeitgeberverbände.
Ja, die ist auch sehr unterschiedlich. Aber in der Tat ist es so, dass die Digitalisierung auch ein Stück weit zum Mythos verfremdet wird. Also es gilt sozusagen die Direktive, digitalisiere dich oder du wirst untergehen. Und dahinter steckt in einer neuen Variante das alte Lied, dass die Politik beauftragt werden soll, alle Digitalisierungshemmnisse außer Kraft zu setzen. Völlig gleich, ob diese Hemmnisse eventuell positive Funktionen gehabt haben, weil sie Märkte reguliert haben, weil sie eben den Menschen, die in der Digitalökonomie arbeiten, auch ein bisschen soziale Sicherheit organisieren konnten. Es gibt in der Tat eine neue Erzählung, die darin besteht, dass gut ist, was die Digitalisierungsschübe weiter befördert, ihr höhere Geschwindigkeit erlaubt.
Mehr Effizienz in der Abwicklung von Prozessen und in der Entstehung von Produkten und Dienstleistungen.
Ja, beziehungsweise, es ist ja eigentlich sogar die Zerstörung von Wertschöpfungsketten, ne, die Digitalisierung befeuert. Also wenn ich sage, ich ersetze zum Beispiel die Produktion einer Schallplatte oder Kompaktdisc, ne, oder DVD durch einen Streamingdienst, ist ja im Prinzip die Wertschöpfungskette einer DVD-Produktion hinfällig. Und solche Mechanismen haben wir ja auch. Also diese Verservicing des Marktes sozusagen, mit der Transformation von der, die physischen Produkte werden nur noch Plattformen für Dienstleistungen und zerstören damit ganze Wertschöpfungsketten. Ne? Das ist ja eigentlich auch so ein Thema. Und dann dieser Effekt dieser Monopolisierung. Das heißt, die Unternehmen, die dann diese Plattformen besetzen, in ihren Nischen stellen Monopole eigentlich dar, weil sie im Prinzip Kunden sehr, sehr zentral binden. Das heißt, es ist ja auch ein starker Umbruch im Markt, ja, der auch nicht gerecht ist, weil am Ende einige wenige nur gewinnen.
Und eigentlich das ist, was ja Unternehmerinnen immer nicht haben wollten, sozusagen die Monopolisierung von einigen wenigen. Also man wollte doch eigentlich in einer sozialen Marktwirtschaft immer möglichst viele Marktteilnehmerinnen haben, weil man sagte, nur durch diese Konkurrenz entsteht Innovation. Das ist ja auch so eine Erzählung, die wir immer wieder hören. Und dann beobachten wir hier, dass wir darauf hoffen müssen, dass die Monopolisten, die Tech-Plattformen innovativ genug sind, um uns das zu bescheren, was immer erzählt wird. Also gibt es da Widersprüche auch in diesen Bildern, die von Unternehmer- und Arbeitgeberverbänden produziert und vermittelt werden?
Dass die voranschreitende und möglichst beschleunigte Digitalisierung automatisch mit mehr Effizienz einhergeht und dann am Ende auch mit mehr gesellschaftlicher Wohlfahrt insgesamt, ist eben Teil dieses neoliberalen Digitalisierungsmärchens. Das ist wie bei jedem Technologieschub zuvor auch. Er war im Grunde genommen immer damit verbunden, dass zu seiner Legitimation das Effizienz- und das Wohlstands- und Wohlfahrtsversprechen mitgeliefert wurde. Aber wie in den anderen historischen Entwicklungsphasen auch, sehen wir, dass dieses Versprechen eben in der Regel nicht eingehalten wird. Und es gibt jetzt im Bereich der neoklassischen und der liberalen Ökonomie eine sehr interessante Diskussion, die ein Stück weit eingeht auf das, was ihr jetzt auch eingebracht habt und die sozusagen so eine Art neue ordnungspolitische Debatte anzetteln will. Und da wird unterschieden zwischen dem guten Strukturwandel und der bösen Transformation. Der gute Strukturwandel ist derjenige, der über die Märkte gesteuert wird. Also derjenige, der dann eben Gewinner und Verlierer kennt, der eben Innovationen über die Märkte kennt, der die Gründung von neuen Unternehmen kennt, der eben das kennt, was Schumpeter die schöpferische Zerstörung genannt hat. Die böse Transformation, das ist der Strukturwandel, in den der Staat eingreift. Und die mitgelieferte Geschichte ist, die neue Gefahr für die Freiheit, für die Effizienz, für das Wohlstandsversprechen ist die staatliche Intervention. Weil wir ja gegenwärtig erlebt haben, gerade in diesen Krisen, ob es die Covid-Krise war oder ob es die Lieferkettenproblematik sind, ob es der Ukraine-Krieg ist, haben wir erlebt, dass es zu einer Renaissance und zu einer Dichte von staatlichen Interventionen in die Märkte gekommen ist, die natürlich mit den neoliberalen und auch den traditionell wirtschaftsliberalen Dogmen überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen ist. Und auch ein liberaler, neoliberaler Finanzminister muss zustimmen, dass 2-3-stellige Milliardenbeträge über Staatsverschuldung in die Ökonomie hineingepumpt werden. Das erzeugt Legitimationsdruck. Und deswegen gibt es jetzt die Debatte, und wir sehen es ja auch schon gegenwärtig in den Spannungen der Ampelregierung, von Seiten der Neoliberalen, die so viele Konzessionen haben machen müssen in dieser Krise, eine neue Debatte, die jetzt versucht, sozusagen das Feindbild Staat, das Feindbild staatlicher Intervention ins digitale Zeitalter herüber zu retten. Und das ist hochinteressant. Da wird auch wissenschaftlich zugearbeitet. Also man geht tatsächlich in die Ideengeschichte der Transformation hinein. Karl Polanyi als einer der großen Transformationstheoretiker wird zitiert. Marx wird natürlich wieder hervorgeholt als Feindbild und so weiter. Und diese ordnungspolitische Debatte, die wir gerade erleben, zeigt auch ein bisschen die Fraktionierung innerhalb des Arbeitgeberlagers, wo es ja auch keine einheitlichen Interessen gibt, wo die Unternehmen zwischen traditionellen Großkonzernen auf der einen Seite und Startups oder anderer mit mehr Geschwindigkeit unterwegs seienden Unternehmen auf der anderen Seite gibt. Und das sind sehr, sehr interessante Prozesse. Insgesamt laufen die gegenwärtigen Schübe meiner Auffassung nach genau in die Richtung, die wir anfangs diskutiert haben. Es gibt mehr ökonomische Ineffizienz. Es gibt weniger Verteilungsgerechtigkeit, es gibt mehr soziale Polarisierung und obwohl wir da auch eine sehr interessante Diskussion an den Finanzmärkten haben, es gibt, so befürchte ich, am Ende weniger ökologische Nachhaltigkeit, sondern alles das verstärkt die Erzählung, die uns präsentiert wird, dass der Kapitalismus von sich aus schon, wenn man seine Potenziale entfalten kann, in der Lage ist, all diese Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, zu bewältigen. Und es ist die neue Variante eines Glaubens an die Selbstheilungskräfte der Märkte, die jetzt natürlich mit anderen Begriffen neu aufgelegt wird.
Aber wie passt das nochmal, Widersprüchlichkeit, dann zusammen, dass Arbeitgeberinnen sagen, sie wollen die freien Märkte haben und die sollen auch sozial sein. Sie fungieren dort mit ihren Strategien und ihren Entscheidungen. Wenn es zu einer Krise kommt, durch externe Effekte, aber auch durch eigene Fehlentscheidungen, dann wird der Staat gerufen. Also dann soll der Staat finanzieren die steigenden Energiekosten. Dann soll der Staat die Kurzarbeit finanzieren, damit die Menschen nicht in eine soziale Schieflage gelangen, weil ja auch kein Unternehmen Interesse hat, dass es hier zu sozialen Unruhen kommt. Also ich verstehe nie, wie das immer zusammenpasst. Auf der einen Seite möchte man frei sein in seinen strategischen Entscheidungen und sobald es eine Krise gibt, ruft man aber den Staat, den gleichen Staat, den man vorher verurteilt hat, wenn er irgendwelche Regulierungen vornimmt und sagt, so jetzt müsst ihr uns aber helfen. Und das kriege ich nicht zusammen.
Führende Vertreter von Seiten der Wirtschaft und des Kapitals sind eben im wahrsten Sinne des Wortes flexibel. Da tauscht man auch schon mal seine Ideologeme aus und orientiert sie an dem, was ökonomisch gerade gefordert ist. Aber weniger ironisch gesagt, es gibt ein strukturelles Problem in kapitalistischen Ökonomien und in Marktwirtschaften und Marktgesellschaften, auf das dann eben auch diejenigen, die für diese Gesellschaften stehen, weil sie von diesen Gesellschaften profitieren, reagieren müssen in ihren theoretischen, in ihren ökonomischen Aussagen. Und das Problem besteht darin, wenn man Märkte, wenn man eine durch Märkte vorangetriebene Ökonomie dem Selbstlauf überlässt, dann haben sie in der Regel auf der einen Seite eine ungeheure Kreativität, auf eine ungeheure Produktivität, aber sie haben auf der anderen Seite auch eine scheinbar immanente Tendenz, nicht nur diese positiven Aspekte hervorzubringen, sondern eben auch destruktive Potenziale. Das ist in der Wirtschaftstheorie vielfach diskutiert worden unter der Überschrift der externen Kosten von Marktwirtschaft, lange Zeit als soziale externe Kosten, zunehmend in den letzten Jahrzehnten als ökologische soziale Kosten. In der Regel führt das Ganze dann aber dazu, dass wir nicht nur ökonomische Krisen haben, sondern dass wir in der Regel immer wieder auch Krisen des gesamten Entwicklungsmodells haben, wo man sieht, dass wenn man die Märkte weiter sich selbst überlässt, das System insgesamt in Frage gestellt wird. Und in dieser Situation braucht es dann einen, der interveniert, um das System aufrechtzuerhalten. Und die Klügeren unter denjenigen, die von diesen Marktgesellschaften profitieren, erkennen, dass es eigentlich außer dem Staat kaum einen Akteur gibt, der diese Aufgabe erledigen kann. Weil nur der Staat hat, wie die Politikwissenschaftler sagen, die Berechtigung, für alle verbindliche Entscheidungen zu treffen. Und Systemstabilität in diesen systemischen Krisen braucht für alle verbindliche Entscheidungen. Also protegiert man dann auch Verhaltensweisen, die dem eigentlichen ideologischen Grundpositionen widersprechen, die man hinnimmt für die Phase der akuten Krise, die man dann aber auch wieder entsorgen muss, wenn die Krisenphase vorbei ist und dieses System von ineinandergreifenden Märkten ein neues Gleichgewicht gefunden hat. Und so kann man auch sozusagen die ideologischen Erzählungen nachvollziehen, je nachdem, was funktional ist. Jetzt darf man sich das Ganze auch nicht zu funktionalistisch vorstellen. Das ist alles sehr umkämpft. Auch in den Unternehmerverbänden gibt es, wie gesagt, sehr unterschiedliche Lager. Es gibt dann auch die Hardliner, die dann ihre neoliberale, ihre wirtschaftsliberale Position auch in Krisenphasen durchhalten. Es gibt aber auch die anderen, die dann stärker in der deutschen Tradition der sozialen Marktwirtschaft sagen, nein, am Ende ist es für alle effizienter, wenn ein Minimum an sozialem Ausgleich organisiert wird. Auch das Kapitallager ist ein in sich heterogenes Lager. Aber es setzt sich schon so etwas wie ein systemischer Funktionsimperativ immer wieder durch. Und das ist hochinteressant. Und wenn man mit diesem Deutungsmuster mal in die Gegenwart hineingeht, dann sieht man es erneut. Ja? Also dieses Aufeinanderprallen von säkularen Umbrüchen und externen Schocks hat eben auch zu solchen Krisensituationen geführt, die dann wiederum dazu geführt haben, dass auch diejenigen, die eigentlich Protagonisten reiner Marktwirtschaft sind, einverstanden waren, dass der Staat interveniert, weil es notwendig war, um das Ganze am Leben zu halten. Und jetzt gibt es einen interessanten Punkt, auf den ich vielleicht gerne hinweisen möchte. Es gibt jetzt in der Diskussion der Linken eine recht optimistische Vorstellung, die da sagt, wenn wir doch jetzt das neoliberale Zeitalter hinter uns gebracht haben, wenn also der Staat rehabilitiert ist als ein Akteur von hoher Bedeutung für die Wirtschaft und für die Gesellschaft, sind das nicht Ansatzpunkte für eine traditionell sozialdemokratische Politik, die ja stark immer darauf orientiert hat, dass der Staat verteilungspolitisch aktiv wird und so weiter. Und da bin ich weniger optimistisch als viele. Ich habe den Begriff des Notfallpragmatismus in die Debatte eingebracht. Also meiner Auffassung nach waren diese intensiven Interventionen des Staates in die krisenhafte Ökonomie nicht Resultat eines reflektierten Lernprozesses, ja, an dessen Ende dann die Einsicht gestanden hätte, dass diese Märkte sich selbst überlassen, in Krisen hineinsteuern, sondern es war ein Emergency Pragmatism. Es ging in der Situation nicht anders. Man musste Notfallmedizin werden. Ob das jetzt Ansatzpunkt sein kann für linke reformistische Politik, das wird sich zeigen. Aus sich heraus war es erst einmal die defensive Situation, Schlimmeres zu verhindern.
Aber ist das nicht eigentlich gerade ein Argument, ich sag mal, sich jetzt einen gestalterischen Rahmen zu überlegen, wie die Spielregeln eigentlich in Zukunft aussehen müssen? Ich verstehe ja sozusagen, dass man den Staat nicht zu sehr im Sinne einer eingreifenden Instanz, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Incentivierungssysteme, die eine Verteilung von Risiko, eine bessere Stimulation von allgemeinem Wohlstand ermöglichen. Und im Prinzip geht es ja darum, die richtigen Spielregeln aufzusetzen. Wenn wir sagen, wir lassen die Spielregeln komplett weg, laufen wir in diese Krisen. Auch das ist, glaube ich, was wir sehen. Und wir sehen jetzt, dass wir in immer kürzeren Zyklen oder kürzeren Frequenzen in Krisen reinlaufen, weil auch die Welt da draußen viel volatiler geworden ist. Das, was ungeplant passieren kann, wir haben keinen Einfluss mehr, also diese Langfristigkeit, ne, das ist so ein bisschen weg und diese Umbrüche, diese Umwälzungen. Also ist das nicht gerade das Argument, ein Regelwerk zu schaffen, das die richtigen Rahmenbedingungen setzt? Weil, vielleicht um das Argument nochmal zu schließen, wir brauchen ja auch diese Unternehmer, die Haltung haben, auch diesen Ansatz zu unterstützen. Und was du ja eigentlich sagst, ist, dass das in dem aktuellen System genau die Verlierer sind, ja, sondern die werden von diesen Monopol- Tendenzen überholt, müssen eigentlich, verlieren ihre Unternehmen sozusagen, ja, werden überrannt und es bleiben eigentlich im Kern vielleicht dann genau die Typen von Unternehmern übrig, die genau nicht die richtige Haltung haben, die wir brauchen, um in eine nachhaltige Zukunft zu wachsen. Wie incentivieren wir über das richtige Regelwerk diese Zukunft und wie stimulieren wir sozusagen auch die Haltung bei den Unternehmern? Man muss ja beide Seiten immer betrachten, ne? Auch die Arbeitnehmer und auch die Arbeitgeberseite. Aber es gibt ja auch die auf der Arbeitgeberseite, die diesen Prozess unterstützen. Die gibt es ja auch. Aus meiner Sicht immer auch eigentlich das, was wir so mit dem deutschen Mittelstand sehr, sehr stark verbinden. Diese Verbindung zu den Arbeitnehmern, ne? Und dass wir das nicht verlieren.
Ich würde absolut zustimmen, dass natürlich die wesentliche Aufgabe darin besteht, ein System von neuen Spielregeln zu etablieren in der Ökonomie, in der Gesellschaft, in der Politik. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr interessante Diskussion in der Linken gewesen. Welche Rolle kann denn der Staat überhaupt spielen? Weil wir wissen ja alle, es gibt eben auch in der Linken eine Tradition, die sagt, dieser Staat ist so verstrickt in die kapitalistische Akkumulation und in die Stabilisierung kapitalistischer Produktions- und Besitzverhältnisse, dass dieser Staat zu wirklich sinnvollen Reformen gar nicht in der Lage ist, weil er am Ende Agentur der herrschenden Klasse ist. Dieser Traditionslinie, die viele analytische Ergebnisse gezeitigt hat, die absolut korrekt und absolut sinnvoll waren, würde ich mich aber trotzdem nicht anschließen, sondern es gibt ja auch in der akademischen Debatte der linken Staatskritik eine zweite Linie, die sagt, naja, das ist der Staat schon auch, aber selbst Marx hat ja schon in seiner Bewertung der 10-Stunden-Bill damals darauf hingewiesen, dass diese Sozialgesetzgebung einer anderen Logik folgt. Er hat damals gesagt, das ist die politische Ökonomie der Arbeit, die sich gegen die politische Ökonomie des Kapitals durchgesetzt hat. Und weitere Theoretiker, ich bin in meiner Biografie stark beeinflusst von Wolfgang Abendroth, einem Politikwissenschaftler und Staatsrechtler, der in Marburg gelehrt hat, aber auch von Theoretikern wie dem italienischen Marxisten Lelio Basso oder Nikos Poulantzas, die ihrerseits gesagt haben, der Staat ausschließlich als Agentur der herrschenden Klasse ist ein unterkomplexes Bild. Der Staat ist durchaus auch in der Lage, wenn die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse so sind, positive Reformen durchzusetzen. Er ist auch in der Lage, die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Agieren zu setzen. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Und Regeln verändernde Ordnungspolitik und Regeln veränderte staatliche Intervention sind genau das, was jetzt notwendig ist, weil es wird kein Zurück zum Wohlfahrtsstaatskapitalismus der 60er und 70er Jahre geben können. Es gibt zwei Argumente, an denen das deutlich wird. Es gibt mehr, ich will nur zwei nennen. Erstens, die Globalisierung der Ökonomie, die Globalisierung der Kommunikation und vieles andere hat dazu geführt, dass es nationalstaatlich eingegrenzte Räume immer weniger geben kann. Es wird immer schwerer möglich, wichtige Entscheidungen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kultur nur noch aus der Perspektive des Nationalstaates zu fällen. Das hat ja auch seine guten Seiten. Das ist auch ein Moment der Zivilisierung, ein Moment der Globalisierung von Kenntnissen und so weiter. Aber das zweite, vielleicht noch wichtigere Argument ist, dass dieser Wohlfahrtsstaat natürlich basierte auf der Vorstellung grenzenlosen ökonomischen Wachstums. Das heißt, der Wohlfahrtsstaat war ein Kind der Wachstumsära des Kapitalismus. Und er funktionierte umso besser, je höher das Wachstum ausfiel. Und auch die Gewerkschaften sind Kinder dieser Wachstumsphase lange gewesen. Auch die Gewerkschaften sind Wachstumsfans, weil in dem Maße, in dem das Mehrprodukt größer wird, entschärfen sich Verteilungskonflikte. Wenn aus dem Zusätzlichen verteilt werden kann, muss nicht in Besitzstände interveniert werden. Und das ist auch für gewerkschaftliche Verteilungspolitik. Jetzt wissen wir aber mittlerweile, dass der Planet diese Art von Wachstum nicht länger aushält. Das heißt, wir haben zumindest zwei neue Parameter, die dann eine regelnverändernde Politik berücksichtigen muss. Nämlich, sie darf nicht mehr nationalstaatlich verengt ausfallen. Und sie muss eine neue Vorstellung von ökonomischem Wachstum entwickeln, die kompatibel ist mit dem, was die Ökosysteme erfordern. Und das ist genau die Frage, mit der wir gegenwärtig konfrontiert sind. Und auch vor diesem Anforderungsportfolio ist meine Einschätzung der gegenwärtigen Krisenpolitik nicht so wirklich optimistisch. Weil ich weiß nicht, ob wir da wirklich vorangekommen sind mit Blick auf diese beiden Punkte. Da, wo es Transnationalisierung gegeben hat, Stichwort Europa, sind wir sozusagen zurückgefallen in die Renaissance nationalstaatlicher Politiken, ob es die Migrationspolitik war, die Corona-Politik und so weiter. Und da, wo es darum ging, aus der ökonomischen Krise herauszukommen, setzt alles auf traditionelle Wachstumsstrategien.
Unterstützt durch neue Technologien, die das noch besser machen, bis hin zu grünem Wachstum. Ja, durch neue Technologien schaffen wir dann auch, Umweltschutzmaßnahmen einzuhalten, Klimaschutzmaßnahmen einzuhalten.
In der Tat, das spielt dann zusammen und das konstruiert dann wieder eine neue Geschichte vom grünen Wachstum. Das heißt, wir lenken sozusagen die gesellschaftlichen Ressourcen, das gesellschaftliche Wissen um in die Bereiche der nachhaltigen kapitalistischen Märkte. Und dann gibt es sowohl neues ökonomisches Wachstum als auch mehr Nachhaltigkeit. Larry Fink, der CEO von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, der schreibt offensichtlich jedes Jahr so Oberlehrerbriefe an die Unternehmen, in denen er investiert. Und der hat vor ein oder zwei Jahren den grünen Stakeholder-Kapitalismus als das Leitbild der Zukunft herausgefunden. Und er hat das dann zugespitzt in der Sequenz, dass er sagte, wir investieren nur noch in Unternehmen, die Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit zum Unternehmensziel als Purpose haben, und hat hinzugefügt, wir tun das nicht, weil wir auf einmal Ökologen geworden sind, sondern wir tun es, weil wir Kapitalisten bleiben wollen und das uns anvertraute Kapital möglichst effizient verwerten wollen. Dahinter steckt das Bild eines grünen Stakeholder-Kapitalismus, der auf der einen Seite nachhaltiger geworden ist, weil er mit Ressourceneffizienzrevolutionen ausgestattet ist und der nur noch wächst in den Bereichen, die Nachhaltigkeitsversprechen produzieren, aber auf der anderen Seite fast so bleiben kann wie bisher auch. Es handelt sich um ökonomisches Wachstum. Verteilungsverhältnisse werden nicht ernsthaft in Frage gestellt. Marktkonzentrations- und Zentralisierungsprozesse werden nicht in Frage gestellt. Und auch die Frage, ob dann am Ende wirklich ein geringerer ökologischer Fußabdruck von ökonomischen Transaktionen herauskommt, ist auch zurzeit nur ein Versprechen und wenig mehr. Das heißt, hier sehen wir erneut den gesellschaftlichen Konflikt, der global ausgetragen wird, um die Deutung der Entwicklungsrichtung, in die es gehen muss. Und der Staat ist nach wie vor ein wesentlicher Akteur, aber er muss, wenn er regelverändernden, und ich bleibe gerne bei diesem Terminus, wenn er regelverändernde Politik durchsetzen will, muss er sich neu orientieren, muss er sich neu positionieren. Und das gilt für die Linke in der Gesellschaft, das gilt für die Linke in der Politik, das gilt für die Gewerkschaften und es gilt für alle, die ernst machen wollen damit, dass die immanente Krisentendenz sich selbst überlassender Märkte so korrigiert werden müssen, dass es mit den Nachhaltigkeitsbedürfnissen nicht nur der Natur, sondern wie ich sagen würde, auch einer sozialen guten Gesellschaft in Übereinstimmung zu bringen ist.
Wenn du jetzt nochmal in diese Kreislaufwirtschaft einsteigst, gedanklich, wo wir Produkte wiederverwerten, reparieren, aufbessern, im Sinne von, dass wir Produkte, die wir herstellen, dass diese langlebig sind. Das ist doch ein kompletter Widerspruch zu dem, zu sagen, wir machen alle 2 Jahre ein neues iPhone, wir kaufen uns alle 3-4 Jahre eine neue Waschmaschine. Also wenn wir jetzt umsteigen wollen von dieser wachstumsorientierten Wirtschaftsweise hin zu einer Kreislaufwirtschaft, ist das nicht auch erstmal eine Haltungsfrage zu sagen, wir müssen verstehen, dass es nicht darum geht, das heutige System zu erneuern, sondern es geht eigentlich darum, mit einer komplett anderen Logik, auf einer ganz anderen theoretischen Grundlage Wirtschaft neu zu denken.
Ein Argument, was vielleicht da reinspielt, ist ja, dass man sagt, wir entkoppeln sozusagen Ressourcenverbrauch von Wachstum. Ne? Ist ja ein Thema, dass man sagt, also die Waschmaschine, wir wachsen nicht mehr, indem wir mehr Waschmaschinen verkaufen, sondern indem wir die Waschmaschine in ein Servicemodell überführen, mit anderen Geräten vernetzen und man zahlt die Serviceleistung. Ne? Das heißt, dann habe ich ein Argument, unternehmerisch eine Waschmaschine zu bauen, die ich auch recyceln kann. Ja, ich ersetze vielleicht sogar, wenn die ihren Lebenszyklus erfüllt hat, kriegt der Kunde eine neue Maschine, die ich dann wieder recycle. Das heißt, die Physik unten drunter ist eine recycelbare Infrastruktur und der Kunde zahlt permanent für die Serviceleistung. Also das ist ja eine Idee, Wachstum durch neue Servicewelten zu schaffen, indem man sie von Ressourcenverbrauch ein Stück weit entkoppelt.
Es blendet nur ein bisschen aus, dass natürlich auch für diese digitalen Services du Ressourcen
brauchst.
Nämlich
Rechenzentren, Energie.
Rechenzentren, Flächen, und diese Flächen sind enorm groß. Meistens auf der grünen Wiese, versiegeln alles um sich herum. Du brauchst wahnsinnig viel Energie. Das heißt also, du brauchst natürlich Ressourcen, um auch digitale Dienstleistungen herzustellen, die neue Wertschöpfung generieren. Das erleben wir in den letzten 20, 25 Jahren in dieser Internetökonomie. Also nochmal die Frage auch an dich, wie kommen wir dahin, dass wir nicht anfangen zu transformieren, ein System, was wir heute haben, und das erneuern und eigentlich der gleichen Logik anhängen, hin zu einem System, was komplett andere Spielregeln hat und auch eine andere theoretische Grundlage besitzt?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, und ein paar Erkenntnisse haben wir heute schon, um daran anzuknüpfen, was ihr gerade diskutiert habt. Also der digitale Kapitalismus ist vieles, aber nicht grün. Also die Vorstellung, dass die Digitalisierung zu dieser Entkoppelung von Ressourcenverbrauch und wirtschaftlichem Wachstum den entscheidenden Beitrag leisten kann, hat sich, glaube ich, als Illusion herausgestellt. Also wir wissen, was den Energieverbrauch angeht. Wir wissen, was die Produktion und Entsorgung von Hardware angeht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und vieles andere mehr, dass dieser digitalisierte Entwicklungspfad von marktwirtschaftlicher Wachstumsproduktion uns mit Blick auf die Ökologieproblematik nicht wirklich voranbringen wird. Wir heute schon, so habe ich gelesen, verbrauchen die Streamingdienste schon mehr Energie und stoßen mehr CO2 aus als der gesamte globale Flugverkehr. Und da sieht man, in welche Richtung sich das entwickelt. Trotz alledem glaube ich, dass an diesem Postulat der Entkoppelung von ökonomischem Wachstum und Ressourcenverbrauch was dran ist. Aber auch da würde ich sagen, gibt es sozusagen eine naive und eine reflektierte Variante, diese Idee anzubringen. Insgesamt, und das ist wirklich der entscheidende Punkt, wird man sich einfach erst einmal auf diese kulturelle Revolution einlassen müssen, dass die Vorstellung, dass ökonomisch gut ist, was wächst, keine zukunftstragfähige Vorstellung mehr ist. Und obwohl die Unternehmen längst auch dazu übergegangen sind, in ihren Greenwashing-Strategien Circularity als das Paradigma auszurufen, ist auch da was dran. Also ich glaube schon auch, dass sozusagen die Idee von Kreislaufökonomie ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Wirtschaft sein muss. Wie kommt man dahin? Ich glaube, Punkt 1 wäre, dass man akzeptieren muss, dass man dem Wachstumsprozess seine Eigendynamik nicht länger gestatten kann, sondern dass es Rahmen, dass es Grenzen braucht, die definiert werden müssen. Die Grenzen des Wachstums müssen definiert und abgeleitet werden aus den Erfordernissen der globalen Ökologiesysteme. Das, was die Ökosysteme aushalten, definiert den Spielraum, innerhalb dessen Wachstum stattfinden darf. Und darüber hinaus geht es nicht. Zweitens, ein solches Wachstum kann man natürlich nicht den Märkten überlassen. Das ist ja eine Vorstellung gewesen. Man lässt die Märkte erstmal laufen und wenn man dann an irgendeine Grenze kommt, dann guckt man, ob man das begrenzt. Das geht nicht. Interventionen dieser Art in Marktökonomien führen zu Krisen. Man wird also, wenn der Markt es alleine nicht machen darf, wenn also die Frage, dass die gesellschaftlich vorhandenen Ressourcen in die Bereiche hineingehen, in denen der meiste Gewinn zu erzielen ist, sich über einen anderen Mechanismus der Allokation von vorhandenen Ressourcen Gedanken machen müssen. Das ist der Kern dessen, was ich die ökosoziale oder sozialökologische Wirtschaftsdemokratie nenne. Ich glaube, dass die zweite Voraussetzung neben dem Eingeständnis, dass es Circularity als Paradigma einer neuen Wirtschaft wirklich braucht, dass es gleichzeitig auch das Eingeständnis braucht, dass es der demokratischen Steuerung übergeben werden muss, welche gesellschaftlichen Bereiche wachsen dürfen und sollen und welche nicht. Das heißt, die Gesellschaft holt sich die Frage, was wächst und was nicht, aus den Märkten zurück. Das ist jetzt allerdings auch leichter gesagt als getan, weil das ist natürlich mit einer großen Menge von Problemen verbunden. Ich will nur 2, 3 Punkte einfach mal benennen, weil das wäre eine durchgreifende Demokratisierung der Ökonomie. Ja? Also nicht in den einzelnen Unternehmen wird entschieden, wo investiert wird und was wachsen darf, sondern die Spielräume, innerhalb derer die unternehmerische Autonomie stattfinden darf. Es geht nicht um Mikromanagement, dass jede unternehmerische Entscheidung politisch determiniert werden sollte. Aber es geht darum, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die Spielräume unternehmerischer Entscheidung kompatibel sind mit den ökologischen Nachhaltigkeitserfordernissen. Wenn also diese grundlegenden Entscheidungen politisch getroffen werden, nicht mehr durch den Markt, dann kommt es natürlich sofort zu Zielkonflikten. Wenn die Gesellschaft diskutiert, wollen wir in Raketen investieren oder in Krankenhäuser, werden die Mehrheitsverhältnisse wahrscheinlich relativ schnell sein, es sei denn, die Militarisierung der öffentlichen Debatte, wie wir sie gegenwärtig erleben, geht so weiter. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Wenn aber die Gesellschaft entscheiden muss, wollen wir investieren in Schulen und Universitäten oder in Krankenhäuser, dann wird das schon schwieriger. Und wenn die Gesellschaft darüber hinaus entscheiden muss, wollen wir denn die vorhandenen Ressourcen nur bei uns investieren oder sind Fragen der globalen Gerechtigkeit auch für uns handlungsrelevant, dann wird es noch schwieriger. Was ich damit sagen will, ist, dass eine solche durchgreifende Demokratisierung von ökonomischen Entscheidungen eine in sich hochkonfliktintensive Veranstaltung ist. Und das führt mich zum dritten Punkt, der verändert werden muss. Wir brauchen dann eben eine Konfliktkultur, eine Kultur. Wir brauchen Prozesse der Austragung dieser Zielkonflikte, die dazu führen, dass es nicht sofort zu Blockaden kommt, dass nicht sofort Verteilungs- oder politische Konflikte entstehen, die das Ganze dann blockieren und die dann dazu führen, dass überhaupt nichts mehr entschieden wird. Und wir brauchen dann viertens, und das soll dann der letzte Punkt sein, wir brauchen dann in den Regionen, in denen dann konkret diese Transformation stattfinden muss, die Beteiligung derer, die davon betroffen sind. Wir haben das als Gewerkschaften versucht, in die Debatte zu bringen über die Begriffe der Definition von Transformationsregionen, der Definition von Transformationsclustern und der Errichtung von Transformationsräten, also von Institutionen und Entscheidungsgremien, in denen diejenigen repräsentiert sind, die betroffen sind von den Entscheidungen. Neben den Unternehmen natürlich die Belegschaften, unserer Auffassung nach die Gewerkschaften, aber auch Akteure, die bisher in den ökonomischen Entscheidungen gar nicht eingebunden sind. Also zum Beispiel die Menschen, die in dieser Region leben oder die, die betroffen sind. Und diese Vorstellungen von einer Demokratisierung und man könnte es etwas akademisiert, aber vielleicht an der Stelle gar nicht falsch, der Vergesellschaftung von Produktionsentscheidungen. Diese Vorstellungen sind bisher sehr rudimentär und ich plädiere seit langer Zeit für eine Soziologie der Wirtschaftsdemokratie, um das auszubuchstabieren als wissenschaftliche Aufgabe und als Aufgabe der konkreten Politik.
Kannst du mal, um es noch ein bisschen konkreter zu machen, mal benennen, wo du diese zukünftigen Wachstumsfelder in einer Kreislaufwirtschaft siehst und natürlich auch spannend in Deutschland, aber auch vielleicht auf der Welt, wo du die Transformationscluster siehst?
Ich will zuvor sagen, dass ich mich nicht vorbehaltlos der Bewegung anschließen möchte, die unter den Begriffen Postwachstum oder Degrowth und so weiter firmiert, die also eine prinzipiell kritische und ablehnende Haltung gegenüber ökonomischem Wachstum an sich postulieren. Diese Bewegungen haben im wissenschaftlichen wie im politischen Bereich große Verdienste. Also sie haben die Wachstumskritik untermauert und sie haben viele, viele kluge und sinnvolle Ergebnisse produziert. Aber sie haben ein Problem. Ich glaube, dass die Herausforderung nicht darin besteht, die Maxime nie wieder wachsen zu realisieren, sondern die Herausforderung besteht auch nicht darin, wieder wachsen wie früher, sondern die Herausforderung besteht, gemäßigt wachsen, aber ganz anders. Und dieses gemäßigt Wachsen aber ganz anders bedeutet, dass man als Bestandteil der Demokratisierung der Ökonomie eben gesellschaftlich entscheiden muss, was soll wachsen, was soll nicht wachsen. Was wird zu den Bereichen gehören, die zumindest in der vergangenen Dynamik nicht weiter wachsen werden, sondern die vermutlich schrumpfen werden? Naja, es werden Bereiche sein wie die Automobilindustrie. Wenn es zu nachhaltigen Mobilitätskonzepten kommen soll, dann wird meiner Auffassung nach der individualisierte, motorisierte Verkehr nach wie vor eine Rolle spielen müssen. Aus vielen guten Gründen, meiner Auffassung nach. Aber er wird erstens auch ökologischen Nachhaltigkeitserfordernissen unterworfen werden müssen. Das heißt, das Vehikel muss so umweltverträglich sein, wie es irgendwie geht. Stichwort Transformation vom Verbrenner zur E-Mobilität, grüner Strom, der nur verwendet werden darf, Recycling-Kreisläufe mit Blick auf die Batterien und so weiter und so fort. Aber zweitens wird er sich einfügen müssen in ein Mobilitätskonzept, in dem eben unterschiedliche Mobilitätsträger vorhanden sind. Und das bedeutet, er wird nicht mehr die Wachstumsdynamik haben können.
Was mich interessieren würde, ganz pragmatisch, wie würde so eine Demokratisierung erfolgen? Weil am Ende, wenn wir sagen, okay, es wird zum Beispiel ausgetragen über die Vertreter, die gewählten Vertretungen oder Vertreter, Vertreterinnen des Volkes sozusagen, die ja auch wieder bestimmten Interessengruppen angehören. Ja, das heißt, da findet dann auch wieder ein Aushandlungsprozess statt, der sich natürlich auch ins Unendliche ziehen kann. Also einfach ganz pragmatisch. Ich verstehe den Gedanken, aber wie das pragmatisch funktionieren soll, so ein demokratischer Aushandlungsprozess, wo was besetzt werden soll.
Wir haben Ansätze einer solchen Demokratisierung von ökonomischen Entscheidungen inklusive harter Intervention in das Investitionsverhalten von Unternehmen bereits erlebt. Nämlich über die Definition von CO2-Flottenausstoßgrenzen für die Automobilwirtschaft. Ja, es hat einen demokratischen politischen Entscheidungsprozess gegeben, der gesagt hat, in Paris, es werden Obergrenzen festgesetzt. Was ist legitim an CO2-Ausstoß? Bis wann müssen welche Länder ihr CO2-Ausstoß reduziert haben? Und was bedeutet das dann runtergebrochen auf Industriebranchen und so weiter und so fort? Für die Automobilindustrie bedeutete das dann, dass einfach Obergrenzen der Emissionen für die jeweiligen Fahrzeugflotten politisch definiert wurden, nach demokratischen Prozessen, die sehr konfliktintensiv gewesen sind. Das ist das, was hätten wir in den 70er Jahren Investitionslenkung genannt. Weil mit diesen Auflagen macht man verschiedene Produkte marktunfähig, nämlich die Verbrennermotoren, die dann mit so viel Kosten belegt sind, dass sie sich nicht mehr tragen, oder die administrativ verboten werden. Und man fördert andere, zum Teil mit Milliarden Subventionen, nämlich die E-Mobilität, damit man diese Produkte marktfähig macht.
Was wir jetzt ja gerade im Heizungsanlagenbau ja auch sehen.
Wir erleben das Gleiche gegenwärtig im Bereich auf die Gebäudesanierung mit den Wärmepumpen und so weiter und so fort. Das heißt, da ist schon mal ein Schritt, sozusagen nachdem demokratische Mehrheitsentscheidungen getroffen worden sind, wird die Ökonomie umstrukturiert. Das sind jetzt die Vorgaben. Das ist sozusagen die ökologische Ordnungspolitik, die über die Instrumente, die der Staat zur Verfügung hat, nämlich Recht und Geld, es werden neue Incentives gesetzt. Ja, die Spielregeln werden verändert in die Richtung, wie wir es vorhin diskutiert haben. Und jetzt ist die Frage, wie konkretisiert sich das in den einzelnen Unternehmen? Und da kommt dann das ins Spiel, was ich die Demokratisierung der regionalen Transformationspolitik genannt habe. Am Ende muss sich das umsetzen in den einzelnen Unternehmen. Das ist dann zum Beispiel mit vielen Fragen verbunden. Wer entscheidet denn darüber, wann und ob das Produkt, das bisher zum Verbrennermotor zugeliefert hat, ersetzt wird? Was bedeutet das für die Beschäftigung? Was tun wir denn, wenn für das neue Produkt, nachdem es sich einigermaßen am Markt durchgesetzt hat, nicht mehr 1.000 Beschäftigte benötigt werden, sondern nur noch 600? Fragen dieser Art müssen dann in der Region bzw. in den Unternehmen orientiert werden. Das braucht wiederum einen Demokratisierungsschub. Dazu müssen die Beschäftigten in einer ganz anderen Art und Weise über ökonomische Entscheidungen mitbestimmen können. Und wenn es dann zum Beispiel Ansiedlungen sind von ganz neuen Unternehmen, Stichwort Tesla in Grünheide, dann muss es eben auch möglich sein, dass eben nicht nur wirtschaftliche Entscheidungen relevant sind für die Frage, dürfen Ansiedlungen stattfinden oder nicht, sondern eben auch ökologische. Und das haben wir bisher nur in Ansätzen erlebt. Das heißt, da sind wir längst noch nicht so weit, dass es wirklich zu Demokratisierung von Entscheidungen kommt. Und in diese Richtung kann man sich das vorstellen. Für die Gewerkschaften ist das natürlich eine Riesenherausforderung. Weil wir müssen dann zum Beispiel darüber nachdenken, wenn aus ökologischen Gründen es in der Tat so ist, dass es Branchen gibt, die schrumpfen werden, wie zum Beispiel die Automobilindustrie, die gesamte Zulieferindustrie, aber es gibt in anderen Bereichen des Konsums sicherlich auch Branchen, die schrumpfen werden, weil wenn das Circularity-Prinzip wirklich eingehalten wird, wird es weniger weiße Ware brauchen für die, du hattest vorhin das Beispiel der Kühlschränke genommen, also auch da wird es Bereiche geben und in anderen Bereichen des Konsums ohnehin. Elektrounterhaltungsindustrie oder Smartphones oder und so weiter.
Also da gibt es gerade auf diesem Musikinstrument, was hier in dem Podcast-Studio steht.
Ja, ich schaue auf diesen wunderbaren Bass, der dort steht und auf die Stahlseitengitarre, die daneben steht. Und das werden jetzt allerdings in unserer Vorstellung wohl eher Bereiche sein, die werden wachsen dürfen. Das sind nämlich die Bereiche der Kultur und die gehören zu den Bereichen, über die man neu nachdenken muss. Aber ich will, also das ist der eine Bereich. Ja? Ich würde aber gerne noch einen Punkt benennen.
Nur ganz kurz, das heißt aber für die Gewerkschaften, dass sie auch nicht reflexartig ihre tradierten Argumentationsmuster wiederholen können. Das heißt, wenn dann der Zulieferer zumacht, weil es diese Teile nicht mehr gibt in einem E-Auto, dann kann ich auch nicht hingehen und sagen, lieber Unternehmer, du musst hier die Arbeitsplätze erhalten. Also das ist noch genau die...
Die Incentivierung muss, glaube ich, auch eher die Transformation der betroffenen Zuliefererindustrien unterstützen.
So ist es.
Also da muss die Incentivierung und die Förderung reingehen.
Genau so ist es. Wir werden uns nicht damit abfinden können. Dann würde die Gewerkschaft ihre Eigenschaft als Gewerkschaft aufgeben, dass gesagt wird, das brauchen wir jetzt nicht mehr, jetzt machen wir den Laden zu. Sondern es geht ja nicht um Konkurs, es geht um Transformation.
Gut, aber du hast ja dann doch schon Industrien, wo, also wir haben das jetzt ja auch in Schwedt gesehen, ja, bei der Erdölraffinerie, wo ja Gewerkschaften auch sehr sich aufgestellt haben und gesagt haben, da muss es eine Zukunft geben, Arbeitsplätze müssen erhalten bleiben, die aber vielleicht in der Form gar nicht mehr zu erhalten sind und wo man auch sagen muss, okay, das macht vielleicht an dem Standort zentralisiert auch gar keinen Sinn mehr, weil wir in dezentrale Wirtschaftsstrukturen gehen müssen, wo dann auch Arbeitnehmerinnen sich überlegen müssen, kann ich eigentlich noch hier arbeiten und leben oder muss ich nicht auch woanders hingehen? Also das sind ja auch ganz schwierige Fragestellungen für euch.
Das sind sehr schwierige Fragestellungen und eine ökologiebewusste Interessenvertretungspolitik einer Gewerkschaft kann unter den gegebenen Bedingungen keine Arbeitsplatzgarantie aussprechen, aber sie muss eine Beschäftigungsperspektive aufzeigen. Und das bedeutet, wie gesagt, die Veränderungen, über die wir reden, sind ja im Grunde genommen doppelgleisige Veränderungen. Wir haben auf der einen Seite das Schrumpfen und das Verschwinden von Industriestrukturen und wir haben auf der anderen Seite die Neuaufstellung, die Transformation. Und das muss miteinander verzahnt werden. Also der Automobilzulieferer muss ja nicht sein Produkt beenden und dann die Tore zumachen, sondern es gibt ja andere Bedarfsbereiche, also die ökologische Transformation, wenn man sich alleine zum Beispiel die Produktion von Batterien anschaut, eröffnet ja auch neue Sektoren, die beschäftigungsintensiv sein können.
Oder das Recycling von diesen Dingen, ne?
Vor allen Dingen das Recycling, weil ohne ein ausgebautes Recycling-System von batterieelektrischen Antrieben kann es keinen ökologischen Fortschritt geben, das wissen wir alle. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Herausforderung besteht darin, die Transformation zu organisieren, nicht vorhandene Strukturen, die ökologieunfähig sind, zu erhalten, aber die Menschen, die in diesen Strukturen arbeiten, nicht alleine zu lassen, sondern ihnen eine soziale Perspektive aufzuzeigen. Das müssen wir schon deswegen machen, weil wir sonst diese Menschen nicht gewinnen können, aktive Beiträge zu dieser Transformation zu leisten. Weil wer würde bei einem Projekt mitmachen, wenn vorprogrammiert ist, dass er der eigentliche Verlierer sein wird. Deswegen ist das auch eine Voraussetzung einer gelingenden Transformation. Das Ganze ist in der Tat eine anspruchsvolle Sache. Und ich würde gern an einer Branche noch mal darlegen, die vermutlich umstrittener ist, sowohl was ihre Risiken als auch was ihren Beitrag zu einer ökologischen Transformation angeht, nämlich zum Beispiel die Stahlindustrie. Meine Behauptung ist, wir werden in einer ökologisch nachhaltigen Ökonomie mehr Stahl brauchen als heute. Also wir werden keinen ausgebauten Personen- oder Güternah- und Fernverkehr hinbekommen über die Schiene, wenn wir keine Stahlindustrie haben. Wir werden den Booster in der Windenergie nicht hinkriegen, wenn wir nicht hinreichende Apparaturen aufstellen. Und selbst in den Bereichen der Solarenergie braucht es traditionell hergestellte Metalle, braucht es Stahl, braucht es Grobblech, braucht es und so weiter und so fort. Jetzt wissen wir aber auch, dass diese Branche in hohem Maße energieintensiv ist und einen großen Anteil am CO2-Ausstoß der gesamten Ökonomie hat.
Der sich auch nicht vermeiden lässt im Produktionsprozess.
Das ist eben genau die spannende Frage. Es scheint eben doch so zu sein, und das ist der Versuch, der jetzt betrieben wird, dass man von der Kokskohle-Hochofenroute der Stahlerzeugung überwechseln kann zu einer Route, in der über Elektrolichtbögenöfen und über Strom, der seinerseits über grünen Wasserstoff erzeugt wird, ebenfalls Stahl produzieren kann, mit einem um mehr als 90% reduzierten CO2-Ausstoß. Vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen, der Wasserstoff wird zur Verfügung gestellt, der Wasserstoff wird seinerseits ökologisch effizient hergestellt und so weiter und so fort. Dieser Umbau der Stahlindustrie ist gerade in vollem Gange. Und du hast vorhin bei deiner freundlichen Vorstellung meiner gerafften Biografie erwähnt, dass ich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender im zweitgrößten Stahlkonzern der Republik bin, bei der Salzgitter AG. Und das ist genau der Prozess, den wir gegenwärtig vorantreiben. Mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Betriebsräten, mit den Beschäftigtenvertretern in den Aufsichtsräten. Und das ist der Versuch, genau diese Transformation hinzubekommen. Für ein traditionelles Industrieprodukt, das von seiner Herstellung her eigentlich nicht mehr ökologiefähig ist, das aber ökologiefähig gemacht werden kann, aber nur dann, wenn es zu einer massiven Transformation kommt, die, und da sind wir wieder bei der Notwendigkeit staatlicher Intervention, aber natürlich auch eine staatliche Begleitung braucht, weil zum Beispiel alleine über die Profite, die in diesen Konzernen erwirtschaftet werden, diese Umstellung nicht finanziert werden kann. Grüner Stahl ist auf absehbare Zeit um Erhebliches teurer als grauer Stahl, der ökologisch mit vielen Kosten hergestellt wird, sodass es da zum Beispiel Übergangskonzepte braucht, die mit öffentlichen Finanzmitteln gefördert werden. Aber auch hier gilt, wenn öffentliches Geld fließt, müssen gesellschaftlicher Nutzen garantiert sein. Und man sieht an diesem Beispiel, in was für ein komplexes System von ökonomischen, politischen und von betrieblichen Aktivitäten wir hier reingehören. Und alles unter der Überschrift, wie können die Spielregeln so verändert werden, dass Ökonomie, ökologische Nachhaltigkeit und gesellschaftliche, soziale Nachhaltigkeit miteinander in Verbindung gebracht werden. Ich habe in einer der Publikationen vor vielen Jahren nach umfänglichen Diskussionen mit meinen Kolleginnen und Kollegen mal versucht, das in diesem Konzept der Ökologie der Arbeit auszuformulieren, wo ich gesagt habe, man kann im Grunde genommen drei Reproduktionskreisläufe unterscheiden, die für gewerkschaftliche Politik relevant sind. Einmal die Reproduktion der Arbeitskraft, das ist klassische politische Ökonomie, das ist klassische Aufgabe der Gewerkschaften. Die Reproduktion von Gesellschaften, das ist gesellschaftliche Verantwortung, auch von gewerkschaftlicher Politik. Und die Reproduktion der Natur, das ist ökologische Nachhaltigkeit. Und die Idee war, neben den soziologisch informierten, ökonomisch informierten Analysen, so etwas wie ein Prüfraster zu entwickeln, anhand dessen dann gute und schlechte Gewerkschaftspolitik unterschieden werden kann. Wenn die konkreten Strategien, die konkreten Forderungen in der Lage sind, diesen drei Reproduktionskreisläufen positiv zu dienen, handelt es sich um gute Politik. Wenn das nicht gelingt, muss diskutiert werden, ob man das wirklich machen will. Das ist jetzt erstmal sehr theoretisch und sehr abstrakt, aber es zeigt die Richtung auf, in die man diskutieren muss.
Du plädierst ja auch für Partizipation und für Plattformen, in denen genau solche Aushandlungsprozesse, solche Dialoge stattfinden. Wer moderiert die? Meine Wahrnehmung ist ganz ehrlich gesagt, die Moderation läuft eigentlich genauso ab wie vor 40, 50 Jahren. Da sitzen an einem Tisch die Arbeitgeberseite, die Arbeitnehmerseite und verhandelt. Es wird verhandelt, aber es wird nicht ko-kreativ eine gemeinsame Lösung gestaltet. Und ich frage mich, wer ist A, der Übersetzer von unterschiedlichen Perspektiven und wer übernimmt eigentlich als Akteur die Rolle desjenigen, der diese Dialoge organisiert, orchestriert, moderiert? Wer macht das in Zukunft?
Ja, beziehungsweise es setzt ja eigentlich voraus, wenn man das machen will, was du sagst, dass man eigentlich erstmal ein gemeinsames Problemverständnis hat. Ich glaube, da sind wir ja auch noch nicht, oder? Wir sind ja eher immer noch in einer konfrontativen Situation, wo unterschiedliche Interessen einfach aufeinanderprallen. Wenn man genau dahin kommt, was du sagst und sagt, worum geht es? Wir haben ein gemeinsames Problemverständnis. Ich glaube, dann kann man in diesen ko-kreativen Prozess reinkommen.
Ja? Genau, aber das wäre die erste Aufgabe eines solchen Akteurs, überhaupt diese Diskussion zu führen und dieses Problemverständnis herzustellen.
Ja, da sind wir bei einem ganz wesentlichen Punkt. Und ich hatte ja vorhin, als ich die Gelingensvoraussetzungen nannte für einen Umbau der Wirtschaft, für ein System neuer Spielregeln, als erstes genannt, ein möglichst weitgehend geteiltes, möglichst konsensfähiges Verständnis der Notwendigkeit von traditionellem Wachstum Abschied zu nehmen und stärker in Kreisläufen und so weiter zu denken. Das ist notwendig, das ist gar keine Frage. Aber das ist die Ebene sozusagen der Kultur. Unter dieser Ebene der Kultur oder daneben oder wie auch immer befindet sich die Ebene der Ökonomie. Und das ist eben eines der wesentlichen Probleme, mit dem wir zu tun haben. Ja? Wenn diese ganzen Ideen, über die wir jetzt diskutiert haben, sozusagen auf der Grundlage kapitalistischer Produktionsverhältnisse und gegensätzlicher Interessen stattfindet, sind sie immer wieder gefährdet, sind sie notwendigerweise fragil, sind Verteilungskonflikte vorprogrammiert. Wenn also die eine Seite sagt, ich beteilige mich an diesem Spiel aus der alten Perspektive der Maximierung meines Gewinns und die andere Seite sagt, ich beteilige mich an diesem Spiel aus der traditionellen Vorstellung, jeden Arbeitsplatz, den ich habe, zu verteidigen, dann werden sozusagen die aus der Ökonomie kommenden Interessengegensätze auch in diese Moderationsarena hineintransportiert. Und dann wird das nicht funktionieren. Dann wird es vermutlich zu diesen sich blockierenden Gegensätzen kommen.
Das ist meine Beobachtung und Wahrnehmung seit langer Zeit schon, ja.
Also ist dann die Frage, wie setzt man die Akteure in die Lage, auf diese traditionellen Vorstellungen nicht zu beharren, sondern auch eigene Interessen neu zu definieren? Naja, das bedeutet für die Kapitalseite, dass sie aufgeben müssen, ihren Anspruch, den möglichst höchsten Gewinn zu erzielen. Diesen Anspruch aufzugeben, könnte bedeuten, Akzeptanz zu erzeugen, dass Teile davon weggesteuert werden, weil sie eben über andere Wege in die gesellschaftliche Reproduktion einfließen müssen. Und die Unternehmen müssten dann in Anführungszeichen das akzeptieren und nicht permanent im Sinne von neuen wirtschafts- und neoliberalen Erzählungen in die Gesellschaft hineinblasen, dass das genau das Problem ist, dass der Staat zu sehr interveniert, dass es alles zu bürokratisch ist und so weiter und so fort. Und die Gewerkschaftsseite muss das tun, was wir vorhin besprochen haben, nicht mit einer Orientierung hineingehen, wir verteidigen jeden Arbeitsplatz, sondern mit einer Orientierung hineingehen, unseren Mitgliedern ist es nur zuzumuten, sich an diesem Prozess zu beteiligen, wenn sie auch für sich eine soziale Perspektive haben. Aber diese soziale Perspektive kann nicht auf jeden Fall mit dem Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes handeln. Das sind sozusagen Neudefinitionen von Interessen, die auf jeden Fall Voraussetzung sind. Und die große Frage ist jetzt wiederum Ordnungspolitik, ist wiederum Spielregeln. Wie können die Spielregeln so verändert werden, dass die Akteure selber ein Interesse daran entwickeln, das zu tun, damit nicht immer wieder administrativ angewiesen werden soll? Ja, da kann dann durchaus die mitunter auch ein bisschen schräge Debatte über Incentive-Strukturen und so weiter zu ihrem Recht kommen.
Aber wer führt diese Parteien zusammen? Wer gleicht diese Diskussion
idealiter, aus? Idealiter müssten es demokratisch legitimierte Repräsentanten der Politik sein. Der Kommunalpolitik, der Regionalpolitik, der staatlichen Politik und derjenigen, die in den transnationalen Arenen die Entscheidungen treffen. Aber das macht natürlich wieder ein ganz neues Thema auf. Dafür müssen die dann erstens eine hinreichende Entfernung von Partikularinteressen haben. Das heißt, dann dürfen sie nicht Opfer von organisierter Lobbypolitik sein, die sie in den alten Bahnen gefangen hält, beidseitig. Und zweitens müssen sie natürlich die Akzeptanz haben bei denjenigen, die sie moderieren wollen. Und dann wird man schon auch zwischen guten und nicht so guten Interessen unterscheiden müssen. Und deswegen ist die von dir jetzt mitgelieferte, zwischen den Zeilen mitgelieferte Gleichwertigkeit von Lobbytätigkeit aus der Unternehmensperspektive und der Beschäftigtenperspektive von mir nicht ganz mitzutragen. Da bin ich schon der Auffassung, dass sozusagen das Interesse, das für eine große Mehrzahl von Menschen, die von abhängiger Arbeit leben, formuliert wird, einen höheren Stellenwert haben sollte als das Interesse einer kleinen Gruppe nach individuellen Gewinnen. Aber du bist da schon auf der richtigen Spur. Es ist so etwas wie Interessenclearing notwendig, weil sonst wird man diese Aushandlungsprozesse nicht hinbekommen. Ich sehe da auch, und da spricht jetzt der Soziologe aus mir, ich sehe da auch eine Menge Forschungsbedarf, ja, wie man Strukturen so gestalten kann, dass sie möglichst lösungsoptimal sind. Ich meine, da hat die Spieltheorie, da haben andere Vorstellungen von Verhandlungstheorien und so weiter ja auch schon einige Ergebnisse produziert. Aber klar ist, man darf sich da keine Illusion machen, das wird durch sozialökonomische Interessen, Verteidigungsinteressen, durch Machtinteressen, durch Einflussinteressen, durch Privilegieninteressen immer wieder konterkariert werden.
Wir müssen in der Diskussion trotzdem nochmal den Schritt über diese Landesgrenze Deutschland hinaus gehen und blicken. Wo siehst du das in der Welt? Weil es ist eine globale Frage. Wir sind global vernetzt. Wir werden diese Vernetzung auch nicht mehr auflösen können. Und deswegen, wie ist da dein Blick da drauf? Wo sind die Transformationszentren? Wo sind die Transformationsregionen? Und wie siehst du die internationalen Institutionen als Akteure dieser Dialogarenen ausgestattet, positioniert?
Wenn man die globale Perspektive in die Debatte mit einführt, und das ist von der Sache her absolut notwendig, wird es natürlich noch komplizierter. Das ist keine Frage. Mein Plädoyer, sich nicht gänzlich von ökonomischem Wachstum zu verabschieden, hat auch damit zu tun, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Anhebung des Lebensstandards von perspektivisch 10 Milliarden Menschen auf dem Globus auch in verschiedenen Bereichen weiterhin ökonomisches Wachstum erfordern wird. Wo ist anzusetzen? Da will ich zunächst sagen, was nicht passieren darf. Es darf nicht passieren, dass man sozusagen unter der Überschrift der Ökologie einen neuen quasi Ökoimperialismus hervorbringt, der dann aus den kapitalistischen Zentren des Nordens her den Menschen im globalen Süden vorschreibt, was sie jetzt zu tun haben und welche Transformationscluster sie jetzt einzurichten haben. Also das geht gerade gar nicht, weil das würde uns nicht voranbringen. Zweitens, wir müssen einer ungeheuer großen Gefahr entgegenwirken und wir können nicht früh genug anfangen, diese Gefahr laut genug zu benennen. Das nämlich, um beim Beispiel der Umstellung von den Verbrennern auf die Batterie elektrisch betriebenen Autos zu kommen, über die notwendige Beschaffung von seltenen Erden und anderen Rohstoffen, neue Formen von imperialer Ausbeutungsstrukturen entstehen. Also wenn die seltenen Erden von Kinderarbeit im Kongo beschafft werden sollen, dann mag es sein, dass ökologisch ein kleiner Fortschritt entsteht, aber ich sprach ja immer von beiden Nachhaltigkeitskreisläufen, in der globalen Gesellschaft auf jeden Fall nicht. Also wir haben da jetzt die Möglichkeit, neue ökologisch verträgliche Wertschöpfungs- und Lieferketten zu errichten. Und ich hoffe, es gelingt. die Kräfteverhältnisse zu erzeugen, dass sie nicht dann einfach nur neue neoimperiale Ausbeutungsstrukturen sind. Wenn man jetzt fragt, wo kann man da ansetzen, dann würde ich als Gewerkschafter vor allen Dingen die Bereiche nennen, in denen wir vor allen Dingen aktiv sind, nämlich die Unternehmen. Das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz, ja, das Gesetz ist auch fast so wie der Name, ist ein ganz schwacher, aber es ist ein Ansatzpunkt. Das heißt, wir sind an der Stelle ein Stück vorangekommen, dass die Unternehmen, die transnationale Wertschöpfungs- und Lieferketten haben, dazu verpflichtet sind, auf ökologische und menschenrechtliche Mindeststandards zu achten, und zwar entlang ihrer Wertschöpfungskette. Über Brüssel, also über die europäischen Entscheidungen, wird diese gesetzliche Vorschrift hoffentlich, die Chancen sind da, noch etwas verbindlicher werden, weil das, was wir in Deutschland durchgesetzt haben, hat ganz, ganz viele Löcher und ist nicht hinreichend. Aber es ist ein guter Ansatz. Und meine Auffassung ist, dass wir als Gewerkschaften in erster Linie gefordert sind, entlang dieser Wertschöpfungsketten der transnationalen Konzerne zu beginnen mit diesen Transformationsclustern und diesen Transformationsnetzwerken. Weil das ist gut greifbar. Da gibt es Strukturen, die man nutzen kann. Und das ist eine Linie, entlang derer Interessenvertretungen organisiert werden müssen, entlang derer dann auch demokratische Prozeduren etabliert werden müssen, in denen dann eben auch die Menschen am Ende der Wertschöpfungskette im globalen Süden ganz andere Möglichkeiten bekommen müssen, ihre Interessen einzubringen. Dass es eine gemeinsame Formulierung von Interessen gibt zwischen denen, die bei den Endproduzenten in den kapitalistischen Zentren im Norden unterwegs sind und denjenigen, die entlang der Wertschöpfungskette ihren Beitrag leisten. Für mich wäre das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt ist sicherlich, da bewege ich mich jetzt etwas weg von der Frage der gewerkschaftlichen Politik, Konsequenzen zu ziehen aus den eindeutigen empirischen Befunden, dass materieller Wohlstand und dass Einkommens- und Vermögenskonzentration einhergehen mit Umweltverbrauch. Also wir wissen, dass das reichste Zehntel der Welt fast 50% der Natur verbraucht, ich sage es jetzt mal untechnisch, und dass das untere 50% der Menschen so gut wie keinen Anteil an den ökologischen Schäden haben. Um das zu korrigieren, braucht es vieles. Es braucht eine Veränderung des Produktions- und Lebensweisemodells in den Zentren. Es braucht aber auch Transfers. Es braucht massive Finanztransfers. Es braucht die Transfers von materiellen Mitteln aus den kapitalistischen Zentren in die Länder des globalen Südens, um dort eben auch zu unterstützen, was es an Ansätzen gibt, eben nicht das Modell des globalen Nordens zu kopieren, weil das ist nicht globalisierungsfähig, das ist nicht nachhaltig, sondern eigene Dinge zu entwickeln. Das wiederum erfordert die Demokratisierung der staatlichen Systeme in diesen Ländern, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Also das heißt, auch hier haben wir über die globale Verteilungsgerechtigkeit Ansatzpunkte in die Richtung zu diskutieren. Wertschöpfungsketten in den Produktionssträngen, globales Verteilungsregime, das diskutiert werden muss. Und dann braucht es natürlich auch eine ganz andere Form sozusagen von Migrationspolitik, weil gegenwärtig, wissen wir, ist neben Kriegen
die Umweltauswirkungen des Klimawandels einer der Hauptgründe für Wanderungen, für Migrationsbewegungen, vor allem auch Binnenmigrationen, gell, auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel.
So ist das. Wir wissen ja alle, dass nur ein ganz kleiner Teil der globalen Migration bei uns in den Wohlstandszentren ankommt. Der größte Teil findet ja in den Nachbarländern der jeweilig armen Länder statt. Das ist also das große dritte Thema. Und ich glaube, dass aus diesen drei Bereichen, aus diesen drei Bausteinen für die nächste Periode die Hauptfelder benannt sind, in denen man dann unterwegs sein muss, wenn man das Ganze globalisieren.
Vielleicht zum Abschluss. Wir sind ja hier im der Moment der Wahrheit. Und gab es in deinem Leben Punkte oder Stationen oder Ereignisse, die dich dahin geführt haben, mit welcher Haltung du heute Gewerkschaftsarbeit betreibst? Mit welcher Haltung du heute über Wirtschaft und Nachhaltigkeit nachdenkst?
So Wendepunkte, so ja. Bruchpunkte, so Rainer Maria Rilke-Punkte, du musst dein Leben ändern.
Da, genau, wo du innegehalten hast, wo du gesagt hast, jetzt ja, habe ja. ich verstanden und jetzt stelle ich mein Verhalten um oder jetzt verändere ich auch meine politische Haltung, meine politische Position, weil ich verstanden habe, wie Dinge zusammenhängen.
Also bei mir gab es jetzt nicht diesen Rilke-Moment, sondern es gab eher die Rilke-Phase. Also, wenn ich da ganz kurz biografisch ausholen darf, ich bin aufgewachsen in einem Bereich, den würde man heute wohl als Region von sozial benachteiligten Menschen beschreiben oder als soziale Brennpunktregion. Und habe eine glückliche Kindheit gehabt. Ich wollte bis zum 13., 14. Lebensjahr nur Fußball spielen. Das konnte ich, also war ich glücklich. Aber irgendwann hat man dann gemerkt, dass doch das Leben nicht ganz so fair ist und gerecht ist, wie es einem in der Kindheit erschien. Und ich muss ehrlich zugeben, mein erster Zugang zu Themen von globaler Gerechtigkeit ging über die Initiativen zur Befreiung der sogenannten Dritten Welt. Also mein erster Kontakt war mit politischen Initiativgruppen, die sich mit internationaler Gerechtigkeit beschäftigten. Und die Dritte Weltproblematik, wie es damals genannt wurde, war für mich sozusagen das Politisierungsmilieu, mit dem ich begonnen habe. Aber es hat dann nicht lange gedauert und es hatte dann auch damit zu tun, dass ich parallel zu meiner Zeit auf dem Gymnasium und dann auch regelmäßig während meines Studiums in verschiedenen Metallbetrieben gearbeitet habe und auf dem Bau gearbeitet habe und dort gemerkt habe, naja, dass Ungerechtigkeitsphänomene und unfaire Verhältnisse nicht nur im globalen Maßstab vorhanden sind, sondern auch in der Umwelt, in der ich lebe. Und das hat mich relativ schnell zu den Gewerkschaften geführt. Und ich bin dann sehr früh eingetreten in die IG Metall und hatte dann das Privileg, während der Schulzeit sogar schon, oder ich glaube, es war dann kurz nach dem Abitur, aber auf jeden Fall während des Studiums, beides parallel machen zu können. Ich konnte studieren und konnte dann parallel in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit und in anderen Bereichen aktiv sein, sodass sich in dieser Zeit diese Grundhaltung herausgebildet hat, mit der ich dann die ganze Zeit sowohl mein gewerkschaftliches als auch mein akademisches Leben geführt habe und habe das bis heute als ein großes Privileg empfunden, beides zugleich machen zu können, mir über die Lektüre und über die Beteiligung, soweit es meine Zeit erlaubt, an der soziologischen und ökonomischen Forschung mich auf dem aktuellen Stand der linken Debatten zu halten, aber gleichzeitig, und das ist mein Hauptjob, der sozusagen 120% meiner Arbeitszeit und meiner Kraft erfordert und das, was darüber hinausgeht, geht dann in die Soziologie. Also dass aus der Kombination dieser beiden Bereiche dann das zustande gekommen ist, was mich heute prägt.
Hans-Jürgen, vielen herzlichen Dank für die auch persönlichen Einblicke jetzt nochmal zum Ende, aber auch für die konzeptionellen Ideen, wie das gehen kann, ja, weil ich finde, das ist etwas, was wir noch viel mehr in den Fokus nehmen müssen in unseren Transformationsdiskussionen. Wir sind unheimlich gut darin, den Zustand zu beschreiben, positiv wie auch negativ. Und wir sind nicht so richtig gut darin, eine Anleitung zu geben, wie man in eine andere Wirtschaftsweise kommt. Und da hast du, glaube ich, heute sehr viele gute Ansätze gebracht, nachdenkenswerte Ansätze gebracht, aus einer gewerkschaftlichen Perspektive heraus. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke euch für das sehr inspirierende und sehr angenehme Gespräch.
Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Überall, wo es Podcasts gibt.